Denn was wollten die liberalen Katholiken während 1,5 Jahrhunderten? Sie wollten die Kirche mit der Revolution vermählen, mit der Subversion. Sie wollten die Kirche mit Kräften vermählen, die die Gesellschaft zerstören, jede Gesellschaft, die Gesellschaft der Familie, die bürgerliche Gesellschaft und die religiöse Gesellschaft. Diese Vermählung der Kirche ist vom Konzil diktiert worden. Nehmen Sie zum Beispiel das Schema Gaudium et Spes. Dort werden Sie finden, man müsse die Prinzipien der Kirche mit den Anschauungen des modernen Menschen in Einklang bringen. Was heißt das? Das heißt, man muss die Kirche, die katholische Kirche, die Kirche unseres Herrn Jesus Christus mit Prinzipien in Einklang bringen, die für diese Kirche schädlich sind, die sie unterminieren, die immer gegen die Kirche waren. Und eben diese Vermählung wurde beim Konzil von Männern der Kirche angestrebt, aber durchaus nicht von der Kirche selbst, denn niemals kann die Kirche so etwas zulassen. Während 1,5 Jahrhunderten haben alle obersten Hirten diesen liberalen Katholizismus verurteilt, diese Vermählung mit den Ideen der Revolution derer, die die Göttin Vernunft anbeten, zurückgewiesen. Die Päpste konnten derartige Dinge niemals gutheißen. Im Namen dieser Revolution wurden Priester zum Schafott geführt, sind Ordensfrauen verfolgt und ebenso ermordet worden. Erinnern Sie sich der Gefängnisschiffe von Nantes, in die man alle gläubigen Priester zusammengepfercht und dann auf hoher See ausgesetzt hat? Das alles hat die Revolution durchgeführt. Aber, meine lieben Brüder, ich sage Ihnen, was die Revolution getan hat, ist nichts gegen das, was das Zweite Vatikanische Konzil angerichtet hat. Nichts! Es wäre besser gewesen, wenn die 30, 40, 50.000 Priester, die ihre Soutane abgelegt und den Gott geleisteten Eid gebrochen haben, das Martyrium erlitten hätten, auf das Schafott gestiegen wären. So hätten sie wenigstens ihre Seele gerettet. Nun laufen sie Gefahr, sie zu verlieren. Man sagt uns, dass viele von diesen armen, verheirateten Priestern schon wieder geschieden sind. Viele haben in Rom um Auflösung ihrer Ehe angesucht. Bedenken Sie, was das heißt. Wie viele Ordensfrauen, 20.000 in den Vereinigten Staaten, haben ihren Glauben aufgegeben, ihren Orden verlassen und die ewigen Gelübde, die sie abgelegt haben, gebrochen, dieses Band mit unserem Herrn Jesus Christus zerrissen, um sich auch zur Vermählung mit dieser Welt zu bekennen. Auch für sie wäre besser gewesen, auf das Schafott zu steigen. Sie hätten wenigstens ihren Glauben bezeugt. So erfüllte schließlich die Französische Revolution, die so viele zu Märtyrern der Kirche gemacht hat, was das Sprichwort der ersten Jahrhunderte sagte: Sanguis Martyrum Semen Christianorum. Das Blut der Märtyrer ist eine Saat der Christen. Sie wissen das sehr gut, diejenigen, die die Christen heute verfolgen, und sie haben Angst, aus ihnen Märtyrer zu machen, weil sie wissen, dass das Blut der Märtyrer eine Saat der Christen ist. Man will keine Märtyrer mehr machen. Darin besteht der größte Sieg Satans, dass er die Kirche durch den Gehorsam zerstört, die Kirche durch Gehorsam zerstören. Wir sehen sie als Zerstörte alle Tage vor unseren Augen. Die Seminare stehen leer. Dieses schöne Seminar von Lille, das voller Seminaristen war. Wo sind die Seminaristen? Wer sind sie noch, diese Seminaristen? Wissen sie, dass sie Priester werden? Aber eben weil diese von den liberalen Katholiken gewollte Vereinigung der Kirche mit der Revolution und der Subversion eine ehebrecherische Verbindung ist, können aus dieser Verbindung nur Bastarde hervorgehen. Und wer sind diese Bastarde? Es sind unsere Riten. Der Messritus ist ein illegitimer Ritus. Die Sakramente sind illegitime Sakramente. Wir wissen nicht mehr, ob diese neue Messe uns den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus bringt oder nicht. Die Priester, die aus diesen Seminaren kommen, wissen selbst nicht mehr, was sie sind. Der Kardinal von Cincinnati hat in Rom gesagt, warum es keine Berufungen mehr gibt. Weil die Kirche nicht mehr weiß, was ein Priester ist. Wie kann sie also noch Priester ausbilden, wenn sie nicht mehr weiß, was ein Priester ist? Sie wissen nicht, was sie sind. Sie wissen nicht mehr, dass sie da sind, um zum Altar emporzusteigen, um das Opfer unseres Herrn Jesus Christus darzubringen und um unseren Herrn Jesus Christus den Seelen zu spenden und die Seelen zu Jesus Christus zu rufen. Das ist ein Priester. Und unsere jungen Leute, die hier sind, verstehen das sehr gut. Ihr ganzes Leben wird nur dem geweiht sein, zu lieben, anzubeten, unserem Herrn Jesus Christus in der allerheiligsten Eucharistie zu dienen, weil sie an die Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus in der allerheiligsten Eucharistie glauben. Und diese ehebrecherische Verbindung der Kirche mit der Revolution nimmt Gestalt an im Dialog. Wenn die Kirche Zwiesprache pflegen muss, dann um zu bekehren. Unser Herr hat gesagt, geht und lehret alle Völker und bekehret sie. Aber er hat nicht gesagt, diskutiert mit ihnen, nicht um sie zu bekehren, sondern um zu versuchen, euch mit ihnen auf die gleiche Ebene zu stellen. Der Irrtum und die Wahrheit sind nicht miteinander vereinbar. Man muss trachten, die Nächstenliebe zu üben, von der gerade im Evangelium die Rede war. Der hat Nächstenliebe, der den anderen dient. Die also, die Nächstenliebe haben, müssen den anderen unseren Herrn bringen, müssen den anderen den Reichtum geben, den sie haben, aber nicht mit ihnen verhandeln, mit ihnen auf gleicher Ebene diskutieren. Die Wahrheit und der Irrtum stehen nicht auf der gleichen Ebene. Das hieße Gott und den Teufel auf eine Stufe stellen, denn der Teufel ist ja der Vater der Lüge, der Vater des Irrtums. Daher müssen wir Missionare sein, das Evangelium predigen, die Seelen zu Jesus Christus bekehren, aber nicht mit ihnen diskutieren und dabei versuchen, ihre Prinzipien zu übernehmen. Es war dieser Wunsch zum Dialog mit den Protestanten, der uns diese unechte Messe, diese unechten Riten eingetragen hat. Die Protestanten haben uns erklärt, wir wollen eure Messe nicht, weil sie Dinge enthält, die mit unserem protestantischen Glauben nicht vereinbar sind. Also ändert diese Messe, und wir werden mit euch beten können. Wir werden die Interkommunion durchführen können. Wir werden eure Sakramente empfangen können. Ihr werdet in unsere Kirchen kommen können, und wir werden in die eure gehen. Und alles wird beendet sein, und wir werden die Einheit haben. Tja, wir hätten die Einheit, aber in der Verwirrung, in der Verfälschung. So etwas wollen wir nicht. Niemals hat die Kirche so etwas gewollt. Wir lieben die Protestanten, wir wollen sie bekehren, aber sie glauben zu machen, dass sie dieselbe Religion haben wie die katholische, heißt nicht, sie lieben. Ebenso ist es mit den Freimaurern. Man will jetzt den Dialog mit den Freimaurern und nicht nur den Dialog mit ihnen, sondern man will auch den Katholiken erlauben, der Freimaurerei anzugehören. Ist das nicht überdies ein abscheulicher Dialog? Wir wissen ganz genau, dass die Personen, die die Freimaurerei leiten, zumindest die Verantwortlichen, erbittertste Feinde unseres Herrn Jesus Christus sind. Diese schwarzen Messen, die sie lesen, diese abscheulichen, gotteslästerlichen, schrecklichen Messen sind Verspottungen der heiligen Messe unseres Herrn. Und sie wollen konsekrierte Hostien, um diese schwarzen Messen durchzuführen. Sie wissen, dass unser Herr Jesus Christus in der allerheiligsten Eucharistie gegenwärtig ist, weil der Teufel weiß, dass unser Herr Jesus Christus in der allerheiligsten Eucharistie gegenwärtig ist. Sie wollen keine Hostien, die von Messen kommen, von denen sie nicht wissen, ob der Leib unseres Herrn gegenwärtig ist oder nicht. Einen Dialog mit solchen Menschen, die den Tod unseres Herrn ein zweites Mal in der Person seiner Glieder wollen, in der Person der Kirche, einen solchen Dialog können wir nicht zulassen. Wir wissen, wozu der erste Dialog mit dem Teufel geführt hat, der erste Dialog Evas mit dem Teufel. Sie hat uns alle ins Verderben, sie hat uns alle in den Zustand der Sünde gestürzt, weil sie mit dem Teufel geredet hat, Man lässt sich nicht mit dem Teufel in ein Gespräch ein. Vielmehr predigt man allen jenen, die unter dem Einfluss des Teufels stehen, damit sie sich bekehren, damit sie zu unserem Herrn Jesus Christus kommen. Man diskutiert nicht mit den Kommunisten. Man diskutiert mit Personen, aber man diskutiert nicht mit dem Irrtum selbst. Wir werden sehen, was geschieht, wenn die hinter dem eisernen Vorhang bereitstehenden Armeen diesen überschreiten, wenn man eines Tages nach vielen Sitzungen im obersten Sowjet mit einer Stimme Mehrheit dafür ist, dass sich diese Armeen über unser Land ergießen. In 5 Tagen. Meine lieben Brüder, regen Sie sich nicht auf. Lassen wir diese Menschen, die die Dinge nicht so sehen wie wir, und bitten wir den lieben Gott, sie zu erleuchten. Aber warum sind wir denn, genau genommen, so fest und so bestimmt entschlossen, diese ehebrecherische Verbindung der Kirche mit der Revolution nicht anzunehmen? Weil wir die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus bejahen. Warum wurde Petrus zu Petrus gemacht? Erinnern Sie sich an das Evangelium? Petrus wurde zu Petrus, weil er die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus bekannt hat. Auch alle Apostel haben sie nach dem Pfingstereignis bekannt. Auf dieses hin öffentlich, und man hat sie sofort verfolgt. Die hohen Priester haben zu ihnen gesagt, »Sprecht nicht mehr von diesem Namen. Wir wollen diesen Namen unseres Herrn Jesus Christus nicht mehr hören.« Und die Apostel sagten, »Non possumus«, es ist uns nicht möglich, nicht von unserem Herrn Jesus Christus zu sprechen, von unserem König. Sie werden mir sagen, ja, ist es denn möglich, dass Sie Rom, wie es scheint, anklagen, nicht mehr an die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus zu glauben? Der Liberalismus hat immer 2 Gesichter. Er bejaht die Wahrheit und gibt vor, sie sei seine Hypothese. Nach seiner These aber, und dann in Wirklichkeit, in der Praxis, wie er sagt, handelt er wie die Feinde, mit den Prinzipien der Feinde der Kirche und auf eine Weise, dass alles immer zusammenhanglos bleibt. Was besagt die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus? Sie besagt, dass unser Herr die einzige Person auf der Welt ist, das einzige menschliche Wesen auf der Welt, das sagen konnte, »Ich bin Gott«. Und eben durch diese Tatsache, dass er sagen konnte, ich bin Gott, war er der einzige Erlöser der Menschheit, war er der einzige Priester der Menschheit, der einzige König der Menschheit, aus seiner Natur heraus. Aus seiner Natur, nicht aufgrund eines Privileges oder eines Titels, aus seiner ihm eigenen Natur, weil er der Sohn Gottes war. Und was sagt man heute? Es gibt nicht nur durch Jesus Christus eine Rettung, es gibt auch außer unserem Herrn Jesus Christus ein Heil. Es gibt nicht nur ein Priestertum unseres Herrn Jesus Christus. Alle Gläubigen sind Priester, jeder ist Priester. Und das, obwohl man doch sakramental am Priestertum unseres Herrn Jesus Christus teilhaben muss, um das heilige Messopfer darbringen zu können. Das ist der 2. Irrtum. Und schließlich will man nicht mehr das Königtum unseres Herrn Jesus Christus unter dem Vorwand, dass das nicht mehr möglich ist. Das habe ich vom Nuntius in Bern vernommen, das habe ich vom Gesandten des Vatikans, des Pater Eduard Danis, vom ehemaligen Rektor der Gregorianischen Universität und Konzilspiritus gehört, der gekommen war, um mich im Namen des Heiligen Stuhls aufzufordern, die Priesterweihe vom 29. Juni nicht vorzunehmen. Er war am 27. Juni in Flavigny, als ich den Seminaristen Exerzitien hielt, als er mich fragte, »Warum sind Sie gegen das Konzil?« sagte ich, »Ist es denn möglich, das Konzil zu akzeptieren, wenn man mir im Namen dieses Konzils sagt, dass man alle katholischen Staaten zerstören müsse?« dass katholische Staaten nicht mehr notwendig seien, also keine Staaten mehr, in denen unser Herr Jesus Christus herrscht. Das sei nicht mehr möglich. Aber es ist eine Sache, dass es nicht mehr möglich sein sollte, und eine andere, dass man das zu seinem Prinzip erhebt und daher auch nicht mehr dieses Königtum unseres Herrn Jesus Christus sucht. Was sagen wir denn jeden Tag im Vater unser? Zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Was ist das, dieses Königtum? Gerade vorhin haben sie im Gloria gesungen: Du solus Dominus, du solus Altissimus, Jesu Christe. Du allein bist der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus. Sollen wir es singen und sobald wir die Kirche verlassen sagen: Nein, es ist nicht mehr notwendig, dass unser Herr Jesus Christus über uns herrscht? Sollen wir also unlogisch leben? Sind wir Katholiken oder nicht? Sind wir Christen oder nicht? Und es wird auf dieser Erde nur Friede sein, wenn unser Herr Jesus Christus herrscht. Die Staaten aber sind im Streit. Täglich sehen sie in den Zeitungen Seiten und Seiten darüber. Im Fernsehen, im Radio wird davon gesprochen. Und jetzt mit dem Wechsel des Premierministers heißt es: Was sollen wir tun, damit sich die wirtschaftliche Lage wieder bessert? Was sollen wir tun, damit das Geld wieder reichlich fließt? Was sollen wir tun, damit die Industrie wieder floriert? Etc. Alle Zeitungen sind voll davon auf der ganzen Welt. Aber selbst hinsichtlich der Wirtschaft ist es notwendig, dass unser Herr Jesus Christus herrscht. Denn die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus ist eben die Herrschaft dieser Prinzipien der Liebe, die die 10 Gebote Gottes darstellen. Sie bringen Gleichgewicht in die Gesellschaft und lassen die Gerechtigkeit und den Frieden in der Gesellschaft herrschen. Nur in der Ordnung der Gerechtigkeit und des Friedens der Gesellschaft kann Wirtschaftlichkeit herrschen, kann die Wirtschaft wieder aufblühen. Man sieht das gut. Nehmen Sie das Beispiel der Republik Argentinien. In welchem Zustand war sie noch bis vor 2 oder 3 Monaten? Eine vollkommene Anarchie. Die Straßenräuber mordeten links und rechts, die Industrien waren völlig ruiniert, die Besitzer der Fabriken waren eingesperrt und als Geiseln genommen. Eine unwahrscheinliche Revolution. Und das in einem doch so schönen, so ausgewogenen, so sympathischen Land, wie es die Republik Argentinien war. Eine Republik, die eine unglaubliche Prosperität erleben könnte, mit ungeheuren Reichtümern. Da kommt eine Regierung der Ordnung, die Prinzipien hat, die eine Autorität hat, die etwas Ordnung in die Wirtschaft bringt und die Straßenräuber daran hindert, die anderen Menschen umzubringen. Und siehe da, die Wirtschaft erholt sich. Die Arbeiter finden Arbeit. Sie können in dem Bewusstsein nach Hause gehen, dass sie nicht von irgendjemandem niedergeschlagen werden, der sie gegen ihren Willen zwingen möchte, zu streiken. Wir wollen die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus und wir bekennen unseren Glauben, wenn wir sagen, dass unser Herr Jesus Christus Gott ist. Darum wollen wir auch die heilige Messe des heiligen Pius V. Weil diese heilige Messe die Verkündigung des Königtums unseres Herrn Jesus Christus ist. Die neue Messe ist eine Art Mischmesse, die nicht mehr hierarchisch ist, die demokratisch ist, bei der das versammelte Volk eine größere Rolle spielt als der Priester und die daher keine wirkliche Messe mehr ist, die das Königtum unseres Herrn Jesus Christus verkündet. Wie ist unser Herr Jesus Christus denn König geworden? Er hat sein Königtum durch das Kreuz begründet. Regnavit ad ligno Deus. Jesus Christus hat seine Herrschaft durch das Holz des Kreuzes begründet, denn er hat durch sein Kreuz die Sünde besiegt, den Teufel besiegt, den Tod besiegt. Das sind doch 3 großartige Siege unseres Herrn Jesus Christus. Aber da wird man mir sagen, das ist Triumphalismus. Jawohl, natürlich, wir wollen diesen Triumphalismus unseres Herrn Jesus Christus. Eben deswegen haben unsere Vorfahren diese herrlichen Kathedralen gebaut. Warum haben sie so viel Geld ausgegeben, diese Menschen, die viel ärmer waren als wir? Warum haben sie so viel Zeit darauf verwendet, diese herrlichen Kathedralen zu bauen, die wir heute noch bewundern, selbst diejenigen, die nicht glauben. Warum? Wegen des Altares, wegen unseres Herrn Jesus Christus, um den Triumph des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus auszudrücken. Auch wir wollen den Triumph unseres Herrn Jesus Christus in unserer heiligen Messe bekennen. Und darum knien wir nieder, wir wollen uns vor der allerheiligsten Eucharistie niederknien. Wenn wir die Zeit dazu hätten, wenn wir sie nicht zu lange hier zurückhalten würden, hätten wir mit dem Allerheiligsten einen Rundgang durch ihre Reihen gemacht, damit sie unserem Herrn Jesus Christus seiner allerheiligsten Eucharistie bezeugen können, dass sie ihn anbeten. Herr, du bist unser Gott. O Jesus, wir beten dich an. Wir wissen, dass wir durch dich geboren sind, dass wir durch dich Christ geworden sind, dass wir durch dich losgekauft sind, dass du uns in der Stunde unseres Todes richten wirst. Du wirst uns die Glorie des Himmels schenken, wenn wir sie verdient haben. Denn unser Herr Jesus Christus ist in der allerheiligsten Eucharistie gegenwärtig, wie er es am Kreuz war. Das also sollen wir tun, das sollen wir verlangen. Wir sind gegen niemanden, wir sind keine Kommandos, wir wollen niemandem etwas Böses tun, wir wollen nur, dass man uns unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bekennen lässt. Aber gerade deswegen jagt man uns aus unseren Kirchen. Man verjagt diese armen Priester, die die überlieferte heilige Messe lesen, durch die sich alle unsere Heiligen geheiligt haben. Die heilige Jeanne d'Arc, der heilige Pfarrer von Ars, die heilige Theresia vom Kinde Jesus. Und Sie sehen es doch, wie Priester brutal und grausam aus ihren Pfarreien gejagt werden, weil sie diese heilige Messe lesen, die durch Jahrhunderte Heilige geheiligt hat. Es ist absurd. Ich möchte fast sagen, es ist wie eine von Verrückten erfundene Geschichte. Wir fragen uns, ob wir träumen. Es ist doch nicht möglich, dass die heilige Messe für unsere Bischöfe zu einer Art Gräuel geworden ist, für jene, die doch unseren Glauben bewahren sollen. Wir aber werden die heilige Messe des heiligen Pius des Fünften bewahren. Warum? Weil die heilige Messe des heiligen Pius des Fünften die heilige Messe von 20 Jahrhunderten ist, die heilige Messe für alle Zeiten. Sie ist nicht nur die heilige Messe des heiligen Pius des Fünften, sie verkörpert unseren Glauben und wir brauchen dieses Bollwerk für unseren Glauben. Man wird uns sagen, dass wir daraus eine Frage des Lateins und der Soutane machen. Natürlich ist es leicht, diejenigen, mit denen man nicht übereinstimmt, auf diese Weise in Verruf zu bringen. Sicherlich hat das Latein seine Bedeutung. Als ich in Afrika war, war es großartig, diese vielen afrikanischen Völker mit verschiedenen Sprachen zu sehen. Wir hatten manchmal 5, 6 verschiedene Stämme, die sich untereinander nicht verständigen konnten, zur gleichen Messe in unseren Kirchen, und alle sangen dieselben Lieder lateinisch mit einer außerordentlichen Andacht. Gehen Sie jetzt hin und schauen Sie. Sie streiten in den Kirchen, weil die Messe in einer Sprache gelesen wird, die nicht die ihre ist, und sie verlangen, dass man eine Messe in ihrer Sprache liest. Es herrscht vollkommene Verwirrung, während früher vollkommene Einigkeit herrschte. Das ist nur ein Beispiel. Sie haben sicher gehört, wie wir die Epistel und das Evangelium französisch gelesen haben. Wir sehen darin absolut nichts Nachteiliges, und selbst wenn man einige gemeinsame Gebete französisch anfügen würde, hätten wir durchaus nichts dagegen. Aber dennoch glauben wir, dass der Hauptteil der heiligen Messe, der Wesenskern der heiligen Messe, der vom Offertorium bis zur heiligen Kommunion des Priesters reicht, bei einer einzigen Sprache bleiben soll, damit alle Menschen aller Nationen gemeinsam einer heiligen Messe beiwohnen können und sich in dieser Einheit des Glaubens, in dieser Einheit des Gebets vereinfühlen können. Außerdem verlangen wir ernstlich und richten daher einen Appell an die Bischöfe und appellieren ebenso an Rom. Man möge doch unseren dringenden Wunsch, wie unsere Vorfahren zu beten, berücksichtigen, unseren Wunsch, den katholischen Glauben zu bewahren, unseren Wunsch, unseren Herrn Jesus Christus anzubeten und sein Königtum zu errichten.